Was für eine Schönheit, ein funkelnder Sternenhimmel. Ich habe das selber mal sehr eindrücklich erlebt. Ich habe vor einigen Jahren in Südkorea studiert, in Seoul. Und Seoul ist eine großartige Stadt. Es ist vor allem eine sehr große Stadt. Und groß heißt hell und hell heißt keine Sterne. Ich habe da 3 Monate gelebt, ohne einmal Sterne zu sehen, weil es einfach zu hell war. Und nach 3 Monaten bin ich aufs Land rausgefahren zum ersten Mal. Und da war es dunkel. Und es war eine klare und kalte Nacht und es gab Sterne. Und es war unglaublich schön. Mir geht's oft so, wenn ich in die Sterne schaue, das mache ich leider irgendwie zu selten, aber wenn ich es tue, dann denke ich oft an das Ende von dem Buch Sophies Welt. Das ist so ein Jugendbuch, Klassiker über Philosophie, habe ich im Studium gelesen. Und da ist ein tolles Bild für den Blick in die Sterne beschrieben. Nämlich der Blick in die Sterne ist ein Blick in die Geschichte. Weil da Sterne sind, die sind seit Jahrhunderten oder seit Jahrtausenden, gibt's die gar nicht mehr. Aber deren Licht erreicht uns noch. Also ist jeder Sterne, die gab's zur Zeit von, was weiß ich, Aristoteles, Martin Luther, wer auch immer. Und ich sehe die jetzt noch, weil deren Licht mich erreicht. Die Sterne gibt's gar nicht mehr. Also groß, weit, wunderschön, Sterne. Sterne und Weihnachten, das gehört einfach untrennbar zusammen. Kein Weihnachtsmarkt, kein Weihnachtsbaumdeko, wo nicht irgendwie Sterne auftauchen. Wir wollen der Sache heute auf den Grund gehen. Warum eigentlich diese enge Verbindung von Sternen, Weihnachten? Wir wollen hineinschauen in die Weihnachtsgeschichte, wie sie Lukas und wie sie Matthäus aufgeschrieben haben. 2 Evangelisten, 2 Autoren der Bibel. Und wir wollen hineintauchen und mal schauen, was hat es eigentlich mit diesen Sternen auf sich und was hat das vor allem mit unserem Leben und mit Weihnachten 2017 zu tun. Auf geht's.
Wir sind hier, um eine Geschichte zu feiern. Eine Geschichte zum Staunen, voll von Wundern und höchst unterschiedlichen Menschen. Es ist die Geschichte des ersten Weihnachtens. Nur eine Geschichte? Dann würden wir es heute wohl kaum feiern. Es begann alles zu der Zeit, zu der Kaiser Augustus in Rom regierte. Zu seinem Herrschaftsgebiet gehörte ein riesiges Imperium und überall in den Ländern rund um das Mittelmeer waren die römischen Legionen stationiert. Der Kaiser befahl, dass jeder Mensch in seinem Reich gezählt und für die Steuer erfasst werden sollte. Deshalb musste jeder in die Heimatstadt seiner Vorfahren gehen und sich dort einschreiben lassen. Judäa war in diesem riesigen Reich nur eine kleine Provinz, eine unruhige Provinz. Hier regierte König Herodes in seiner prachtvollen Metropole Jerusalem. Herodes war kein legitimer König. Er hatte nicht einmal jüdische Vorfahren. Um die Herzen seiner Untertanen zu gewinnen, ließ er den Tempel in Jerusalem intensiv ausbauen, sodass dieser eine nie dagewesene Größe erreichte. Doch betrachten wir nicht nur all die prachtvollen Bauten oder großen Herrscher dieser Zeit. Wenden wir unseren Blick den einfachen Menschen zu. Damals auf dem Feld lebten Hirten, tapfere und fleißige Männer. Jeden Tag führten sie ihre Herden umher, um frische und saftige Weiden zu finden. Oft waren sie dafür Tage oder Wochen lang unterwegs und 24 Stunden am Tag waren sie Wind und Wetter ausgesetzt. Sie teilten sich die Wildnis mit Löwen, Leoparden und Bären. Und stets hatten sie damit zu tun, die offenen Eingänge ihrer einfachen Umzäunungen zu bewachen. Das Leben der Hirten da draußen, das war wirklich nicht einfach. Zur gleichen Zeit, aber in einem Land weit im Osten, lebte auch eine ganz andere Gruppe von Menschen. Sie lebten in Palästen. Sie hatten Bibliotheken und sicher immer genügend zu essen. Sie waren Sterndeuter. Und ihr Wissen und ihre Deutungen waren hoch anerkannt im Volk. Seit Jahrhunderten studierten sie die Gestirne am Himmel und von Generation zu Generation wurde das Wissen auf großen Papierrollen weitergegeben. Täglich widmeten sie sich leidenschaftlich ihrer Aufgabe, denn sie waren fest davon überzeugt, dass der Himmel viele verschlossene Geheimnisse enthielt und dass sie diese Geheimnisse lüften könnten, wenn sie nur die richtigen Fragen stellten. Deshalb versuchten sie zu ergründen, was dort oben geschah. Sie fragten nach dem Warum und nach dem Wie. Und auch danach, was das alles mit ihnen zu tun hatte. Plötzlich waren die Sterndeuter ganz aufgeregt. Dort war ein Stern am Himmel. Dort, wo sie nie zuvor einen gesehen hatten. Wie war das möglich? Was hatte das zu bedeuten? Sie wälzten in ihren Schriften, bis sie schließlich ein paar uralte Worte fanden, die besagten, dass dieser Stern auf die Geburt eines Königs in Judäa hinweisen sollte. Und dort stand auch, dass Fremde zu diesem König kommen würden. Für die Sterndeuter klang das fast wie eine Einladung. Waren sie damit gemeint? Waren sie diese Fremden? Aber wie sollte das gehen? Diese Worte, sie waren doch uralt und außerdem aus einem fernen Land. Doch, auch wenn sie es nicht ganz verstanden, auch wenn sie nicht genau wussten, was oder wer sie dort erwarten würde, so machten sie sich doch auf den Weg. Sie folgten dem Stern. Ihr Leben lang hatten sie damit zugebracht, Antworten am Himmel zu suchen. Und nun sah es so aus, als wenn der Himmel ihnen tatsächlich etwas mitteilen wollte.
Die Autoren der Weihnachtsgeschichte schreiben keine Geschichte auf, sondern Geschichte. Das heißt, sie schreiben geschichtliche Ereignisse auf. Natürlich, Geschichte ist immer Deutung und ist immer eine bestimmte Perspektive. Aber sie sammeln Berichte, sie sammeln Ereignisse, Fakten und fügen das Ganze zu einem großen Bild zusammen. So wie man das halt macht, wenn man wichtige Ereignisse festhalten will. Die Evangelien sind keine Fantasieberichte, die irgendwo in einer fernen Welt stattfinden, wo keiner prüfen kann, ob das nun genauso war, sondern sie sind sehr geschichtliche, irdische Berichte. Und die Umstände sind sehr irdisch. Wir hören von König Herodes, einem, man müsste so sagen, Tyrann eines Herrschers. Jemand, der die ganze Gesellschaft unterwandert hat mit Spitzeln und Denunzianten. Jemand, der von Wahnvorstellungen getrieben war. Der Typ von Herrscher, der entschieden hat, dass wenn er stirbt, er große Teile der Oberschicht hinrichten lässt, damit das Volk irgendeinen Grund hat zu trauern. Wir hören von Kaiser Augustus. Das ist wahrlich kein Herodes, im Gegenteil. Augustus ist bekannt für eine lange Zeit des Friedens, die Pax Augusta. Er hat es geschafft, das Land lange zu sichern, die Grenzen sicher zu machen und dem Römischen Reich Frieden zu bescheren. Aber auch diese Politik hat Schattenseiten. Denn die Soldaten, die man braucht, um die Grenzen zu sichern, die müssen eingezogen werden. Und die wurden vorrangig eingezogen aus den Gebieten, die besetzt waren. Das heißt, obwohl der Krieg vielleicht nicht bei einem selbst zu Hause war, kannte doch jeder irgendjemanden, der irgendwo an die Front musste, um zu dienen. Der Krieg war also allgegenwärtig. Hinzu kommt, dass Augustus hohe Steuern eingetrieben hat. Diese Volkszählung hat ja nur einen Sinn. Noch flächendeckender und noch zutreffender Steuern einkassieren. Und das zu einer Zeit, wo ungefähr ein Drittel der Bevölkerung so arm war, dass sie kaum wussten, ob sie den nächsten Tag überstehen. Also sehr harte, irdische Situation. Und inmitten dieser Welt, inmitten dieser harten Wirklichkeit, ereignet sich Weihnachten. Und wir hören von zwei Gruppen und von einem Stern. Die erste Gruppe, das sind sehr wahrscheinlich Perser oder Chaldäer, Staatsbeamte, die in ihrer Wissenschaft führend waren. Das ist so eine Mischung gewesen aus Astronomie und Astrologie. Das war noch nicht so ganz sauber getrennt damals. Auf jeden Fall beobachten sie und erforschen sie die Sterne und versuchen, das zu deuten. Und sie entdecken einen neuen Stern. Ein Stern, der ihre Neugier weckt, der faszinierend ist. Und ein Stern, dem sie auf den Grund gehen wollen. Es gibt eine Theorie. Wir wissen nicht ganz sicher, aber es gibt eine Theorie. Die Theorie lautet so: Es gibt viele Berichte antiker Völker und moderne Berechnungen, die kann man ja gut anstellen, bestätigen das, dass um das Jahr Null es eine Verbindung von zwei Sternen gab, die durchaus gelegentlich sich kreuzten auf ihren Bahnen, aber in diesem Jahr dreimal und für jemals ungefähr einen Monat. Und wenn die so eng zusammenstehen, dann sehen sie aus wie ein großer, heller Stern. Das waren Jupiter und Saturn. Und Jupiter ist der Königsstern und Saturn ist der Stern des jüdischen Volkes. Diese Verbindung, diese Häufigkeit und dieser Dauer, die geschieht alle paar tausend Jahre. Wir wissen nicht sicher, ob es dies war oder auch nicht. Wir wissen es nicht, aber wir wissen, die Sternforscher sind begeistert genug, der Sache auf den Grund zu gehen, nachzuforschen. Sie sind neugierig geworden. Und sie leben wahrscheinlich in Mesopotamien. Dort gibt es eine große jüdische Minderheit. Sie haben also Zugang zu heiligen Texten, die wir als Bibel kennen. Das ist Teil der Geschichte, Teil der Tradition. Und sie kombinieren, wir müssen nach Jerusalem. Also wenn der Stern, und da spricht einiges für, diesen einen großen König ankündigt, von dem die Rede ist, dann wollen wir dabei sein. Also wenn es der ist, wir wollen es nicht verpassen, wir machen uns auf und so brechen sie auf und treten diese ungefähr 1300 Kilometer lange Reise an, Richtung Westen. Sie wollen der Sache auf den Grund gehen, sie meinen es ernst. Die andere Gruppe, das sind Hirten. Menschen, die den Stern auch sehr nahe sind, weil sie einfach jede Nacht draußen sind. Weil sie 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche draußen bei ihren Herden verbringen und den Sternhimmel immer über sich haben. Ob sie nun großes Interesse an Sternen haben, eher unwahrscheinlich. Das sind Juden, die haben für Astrologie wenig übrig und sie haben auch einfach andere Sorgen. Ihr Leben ist hart, fern von der Familie, ausgeschlossen aus der Gesellschaft, wenig soziale Kontakte. Menschen, die nicht so unbedingt eine Komfortzone haben. Bodenständige Menschen, realistische Menschen. Die haben keine Zeit für Muße oder für Spekulationen. Sie schauen sicher seltener zu den Sternen, weil gerade nachts ihr Job ja viel gefährlicher ist. Ob sie den Stern gesehen haben, das ist wahrscheinlich. Wir wissen es nicht, aber es ist sehr wahrscheinlich, weil sie kannten den Himmel zumindest gut. Und wenn da ein Stern so lange, so hell, so neu und anders als sonst leuchtet, ist denen das sicher aufgefallen. Aber sie forschen nicht weiter nach. Sie beschäftigen sich weiter damit. Es gibt einfach andere Probleme. Die sind konkreter, die sind drängender. Und die brauchen ihre Aufmerksamkeit. Zumal sie können die Herden nicht verlassen, sie sind gebunden vor Ort. Sie können mit dem Zeichen am Himmel nichts anfangen. Aber die Geschichte geht weiter.
Wie jeden Abend saßen die Hirten draußen auf dem Feld und berieten über ihre Arbeit. Es war ein langer Tag gewesen. Wasser war in dieser Gegend nur schwer zu finden und sie mussten bald weiterziehen, um neues Weideland zu ergründen. Über ihnen am Himmel war immer noch dieser helle Stern, den sie nun schon seit einer ganzen Weile wahrgenommen hatten. Schön war er. Darin waren sie sich einig. Aber weiter interessierten sie sich nicht für ihn. Doch dann, auf einmal, geschah etwas, das die Hirten zusammenschrecken ließ. Mitten in der Nacht wurde es taghell um sie herum und eine Stimme vom Himmel sprach:
Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, die für alle eine große Freude ist. Heute ist euch in Bethlehem ein Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr. Ihr werdet ihn daran erkennen, dass ihr ein Kind findet, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt.
Und plötzlich waren um diesen Engel, der diese Worte gesagt hatte, Ganz viele Engel, die priesen Gott, indem sie riefen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf Erden für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen liegt. Die Hirten waren zutiefst erschüttert und fasziniert zugleich. Noch nie zuvor hatten sie einen Engel gesehen, und doch zweifelten sie nicht an den Worten, die er zu ihnen gesagt hatte. Ganz in ihrer Nähe war ein Retter geboren. Nicht irgendein Kind, sondern ein König. Das wollten sie mit eigenen Augen sehen. Sie mussten dorthin gehen. Aber die Hirten wussten noch sehr genau, wer sie in der Gesellschaft waren. Einfache Arbeiter, ganz normale Leute. Sie waren doch nicht diejenigen, die zu einem neugeborenen König eingeladen würden. Und überhaupt, was sollten sie denn da? Sie hatten doch gar nichts, was sie geben könnten. Aber nein, jetzt war nicht die Zeit für lange Zweifel. Der Engel hatte ganz klar zu ihnen gesprochen. Und wenn sie seine Botschaft nicht verpassen wollten, dann mussten sie losgehen. Sie mussten nach Bethlehem ziehen und sehen, was dort geschehen war. Währenddessen waren die Sterndeuter in Jerusalem angekommen. Sofort machten sie sich auf die Suche nach dem Palast, denn wo sonst hätte man einen neugeborenen König erwarten sollen? Doch in dem Palast fanden sie nur Herodes. Und bei der Frage nach einem neuen König erschrak dieser heftig. Ein neuer König? Das konnte ja nur bedeuten, dass dieses Kind seinen Platz einnehmen wollte. Nein, das durfte nicht geschehen. Das konnte er nicht zulassen. Schnell ließ Herodes alle Weisen und Gelehrten des ganzen Landes zusammenrufen, um herauszufinden, wo dieses Kind geboren werden sollte. Und tatsächlich fanden sie in den Schriften einen Hinweis auf die kleine Stadt Bethlehem. Herodes ließ die Sterndeuter holen und schickte sie auf den Weg. Sie sollten gehen und schauen, ob wahr ist, was geschrieben steht. Danach sollten sie zu ihm zurückkehren und ihm davon berichten, damit auch er hingehen und den König begrüßen könne. So sagte er es ihnen. Doch tief in seinem Herzen hatte er längst beschlossen, dieses Kind zu töten.
So landen die Sterndeuter im Palast von Herodes und es sind offensichtlich ausländische Staatsbedienstete. Menschen ihrer Wissenschaft führend waren, Leute, vor denen man Respekt hat. Und sie stellen eine Frage, die in dem Land von Herodes niemand hinter vorgehaltener Hand im letzten Winkel einer Kneipe zu stellen gewagt hätte. Sie fragen, wo ist der neugeborene König? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und wir sind hier, ihn zu begrüßen. Matthäus bemerkt süffisant, da erschrak Herodes und ganz Jerusalem mit ihm. Die Jungs wussten was von Sternen. Und wenn die herkommen, die weite Reise, dann sollte man das sehr, sehr ernst nehmen. Aber die Sterndeuter sind noch nicht am Ziel. Denn im Palast ist niemand geboren worden und es wird auch niemand erwartet. Sie brauchen Informationen, die ihnen fehlen. Ihre Forschung, ihre Beobachtung hat sie weit gebracht, einen großen, großen Teil der Reise. Aber sie verfehlen das Ziel knapp, denn Bethlehem liegt doch ein wenig entfernt von Jerusalem. Nicht weit, aber es ist halt nicht der Ort, an dem das Kind geboren wird. Das Entscheidende steht nicht in den Sternen. Sie werden fündig in alten Texten, in den Texten, die wir als Bibel kennen. Und sie machen die Erfahrung, die viele Menschen seitdem machen und bis heute machen, dass Gott durch dieses Buch spricht. Und wenn wir wissen wollen, wer Gott ist, und das ist ja eigentlich die viel spannendere Frage, wer ist denn eigentlich Gott? Dann muss Gott sich uns zeigen, er muss sich uns vorstellen. Und das Interessante ist, er tut es durch dieses Buch. Und so finden sie raus, dass sie nach Bethlehem müssen. Gar nicht so weit weg von Jerusalem. Ein kleines, unbedeutendes Dorf. Dort geschieht das Wunder. Und sie machen sich auf, einen König zu suchen, und sie finden noch mehr als das. Hören wir rein in die Geschichte.
So zogen die Sterndeuter weiter. Raus aus der Metropole Jerusalem, rein in die ländliche Gegend Bethlehems. Es war nicht das, was sie erwartet hatten. In den langen Wochen auf ihrer Reise hatten sie sich ausgemalt, wie sie den neuen König in seinem Palast begegnen würden. Und nun, um sie herum, nichts als einfache Häuser. Einfach und normal. Nichts Besonderes. Und überhaupt nicht königlich. Doch nicht einmal in diesen einfachen Häusern fanden sie, was sie suchten. Nein, hieß es, hier sei kein Platz gewesen für das junge Elternpaar, das vor kurzem hier angekommen sei. Dort drüben, da vorne im Stall, da sollten sie mal sehen. Dort würden sie die Familie finden können. Zögernd gingen die Sterndeuter hinüber. Aber als sie die Tür öffneten und den Stall betraten, da wussten sie, dass sie am Ende ihrer Reise angekommen waren. Dort fanden sie, was sie suchten. Dort waren sie. Eine junge Mutter, ein Mann an ihrer Seite, in ihrer Mitte, in einer Futterkrippe, ein Kind. Und Hirten waren neben dem Elternpaar. Hier im Stall trafen sich wohl alle, die von diesem Kind gehört hatten. Menschen von nah und fern, Hirten und Sterndeuter, Suchende und Findende. Was für ein Bild.
Die Sterndeuter kommen an in diesem Stall und es ist wirklich anders als erwartet. Es ist kleiner, viel ärmlicher, leiser, bescheidener. Unaufdringlich. Das ist Gottes Art. Er überwältigt uns nicht. Er lädt uns ein. Als die Sterndeuter in der Krippe stehen, sie merken, es ist anders als gedacht. Aber es ist das Besondere, was sie erwartet haben. Als sie dort stehen, verliert der Stern an Bedeutung. Wenn die Sonne aufgeht, verblassen die Sterne. Überraschend sind die Anwesenden. Sie finden dort Hirten. Und bei den Hirten lief es ja ein bisschen anders. Die haben nicht gesucht, sind nicht weit gereist und sind von Palast über Stadt zum Dorf, zum Stall. Nein, sie haben einfach weitergearbeitet, haben nicht gefragt, nicht gesucht. Und beinahe verpassen sie das Wunder, das Gott in ihrer unmittelbaren Nähe tut. Aber sie finden trotzdem, obwohl sie nicht suchen, weil Gott sie sucht und findet. Manchmal handelt Gott direkter und konkreter, als wir das so erwarten. Manchmal zieht Gott den Vorhang so ein bisschen beiseite und auf einmal finden sich die Hirten inmitten himmlischer Schönheit wieder. Für mich scheint es so ein bisschen, als ob die Engel es einfach nicht für sich behalten können. Und die Jungs, die irgendwie am allernächsten sind, hingehen und sagen, habt ihr es nicht gehört? Hier, um die Ecke, ihr müsst dabei sein. Und der Engel sagt, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, die für alle eine große Freude ist. Euch ist heute in Bethlehem ein Retter geboren. Der Messias, der Herr. Was für eine Ansage. Der Retter, der Messias, der Herr. Der Retter, der Messias, der Herr. Diese drei Titel entschlüsseln die Besonderheit dieses Neugeborenen. Der Retter. Wovor rettet uns dieses Kind? Es rettet vor der Ungewissheit, ob es Gott überhaupt gibt. Vor der Frage, gibt es überhaupt Gott? Er rettet aus der Ferne von Gott. Er rettet von allen möglichen Zerrbildern, die wir von Gott haben, alle Überlegungen, alle Ängste. Er rettet vor dem furchtbaren Gedanken, ob Gott vielleicht willkürlich oder wenigstens ungerecht ist. Errettet vor der bangen Frage, meint es Gott eigentlich gut mit mir? Er ist der Messias und vielleicht ist die andere Übersetzung uns vertrauter, der Christus. Ein Helfer von Gott beauftragt, bevollmächtigt, eine besondere Person, die kommt, um alles zum Guten zu wenden. Es gibt diese Hoffnung in fast allen Religionen. In den meisten Märchen, in jedem zweiten Hollywood-Film gibt es genau diese Hoffnung, diese Person, die alles zum Guten wendet. Und es ist eine Sehnsucht tief in uns Menschen. Und diese Sehnsucht weist auf das Kind in der Krippe. Denn dieses Kind ist die Antwort auf diese Sehnsucht. Dieses Kind erfüllt diese Hoffnung. Vollmundige Ansage. Die traue ich mir deshalb, weil an dem Wort Christus hängt noch ein zweites Wort, nämlich der Herr. Und das macht Lukas nicht aus Versehen, das ist Absicht. Er sagt, dieser Gesandte ist der Herr selbst. Er nimmt den Titel, der für Gott reserviert ist. Und er drückt ein Geheimnis aus. Dieser Mensch ist nicht einfach nur ein Mensch mit einem guten Draht zum Himmel. Nein, dieser Mensch ist der Auftraggeber selbst. Nicht nur einer, der gesandt wird. Es ist der, der den Auftrag gibt. Das ist Gott selbst, der in die Welt kommt, in diesem Kind, in Jesus. Und wir sollten Jesus nicht unterstellen, weniger zu sein als dies. Und so anstößig das ist, so verrückt, so abwegig, genau das ist Weihnachten. Ein Retter ist geboren. Und der Engel gibt den Hirten Zeichen. Zwei Zeichen, die jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär wirken. Also Kindern Windeln zu wicken ist üblich. Und okay, so ein Futtertrog ist ungewöhnlich, aber zu einer Zeit, wo Wohnhaus und Stall relativ zusammenhängen, ist es auch nicht so völlig übertrieben abwegig, dass man, wenn es mal nicht viel Platz hat, vielleicht auch ein Kind da reinlegt. Okay, aber dennoch sind das die Merkmale, die Zeichen, die der Engel den Hirten gibt. Und die sind sehr aufschlussreich. Denn Gott wird Mensch, so voll und ganz. Also er muss in Windeln gewickelt werden, weil er sehr menschliche Bedürfnisse hat. Klein und schutzlos, ein Baby, gibt er sich in die Hände von Menschen. Und ein Baby ist nicht gefährlich. Ein Baby kann man sich nähern, ohne Angst zu haben. So kommt Gott in die Welt, so stellt er sich vor. Und er kommt in diese, unsere Welt, die manchmal hart ist. Die Geburt geschieht unter chaotischen Zuständen. Das ist halt doch eine Futterkrippe, kein Kinderbett. Sehr provisorisch, weil Gott uns nahe sein will. Egal, wo wir stecken, wenn es chaotisch ist. Er kommt in unsere Welt. Jetzt frage ich Sie, wie steht's um Sie? Sind Sie eher Hirte oder eher Sterndeuter? Suchen Sie oder suchen Sie nicht? Erwarten Sie Antworten von diesem Abend oder fragen Sie sich, wie bin ich eigentlich hier gelandet? Sind Sie der Typ, der sagt, da muss mehr sein, ich weiß, dass da mehr ist. Ich spüre und ahne, dass irgendwie alles einen tieferen Sinn hat und ich weiß, dass ich nicht zufällig da bin. Es muss was geben, was die Welt im Innersten zusammenhält. Oder halten Sie es eher mit den Hirten und sagen, ich bin religiös eher unmusikalisch. Das ist nicht so meins, ich habe das auch nie gelernt. Bei mir hat sich noch kein Gott vorgestellt. Ich halte mich an die Fakten, an Dinge, die Tatsachen sind, konkret, real, sichtbar. Wie würden Sie sich beschreiben? Eher Sternforscher? Eher Hirte? Oder anders gefragt, was erwarten Sie von Weihnachten? Ein paar freie Tage? Ein bisschen zur Ruhe kommen? Familie, Geschenke? Vielleicht ein bisschen Zoff? Oder erwarten Sie wirklich Antworten? Ernste Antworten auf ernsthafte Fragen? Hoffnung? Trost? Wir sind keine Engel. Und wir sind auch kein Stern, definitiv nicht. Aber wir sind überzeugt, dass dieser Abend Gottes Einladung an Sie ist, an uns. Er lädt uns ein, ihn zu entdecken, Weihnachten zu entdecken. Zu entdecken, dass Weihnachten heißt, Gott ist da. Er kommt in die Welt, er ist nicht fern, er gibt sich zu erkennen und er stellt sich vor. Und Gott bedrängt uns nicht, das ist nicht seine Art. Er will Neugier wecken, er kommt auf Augenhöhe. Jesus von Nazareth war ein einfacher Mann aus einfachen Verhältnissen. Gottes Sohn ist Handwerker. Das Kind in der Krippe ist die Einladung, Gott zu vertrauen. Ihm zu vertrauen, dem zu vertrauen, was er uns zeigt. Über Gott, über uns selbst. Über Gott, dass Gott da ist und dass er uns liebt, tiefer und intensiver und leidenschaftlicher, als wir uns das vorstellen können. Und über uns zeigt er, dass wir jemanden brauchen, der uns mit Gott versöhnt, der uns Gott vorstellt, der Kontakt herstellt. Und der Jubel der Engel bringt es auf den Punkt. Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Gottes Wohlgefallen ruht auf uns, auf ihn, auf mir. Und weil das so ist, wünscht Gott sich Frieden für uns. Er wünscht sich Frieden zuallererst zwischen ihm und zwischen uns. Das heißt Versöhnung, Nähe, Vertrauen, Beziehung zwischen Gott und zwischen uns. Er wünscht sich Frieden mit uns selbst, dass wir mit uns selbst Frieden schließen. Wie viel Streit habe ich mit mir selber und nerv mich? Er will uns versöhnen miteinander. Mich mit anderen, andere mit mir. Und er will uns versöhnen mit der ganzen Welt. Er will Frieden auf allen Ebenen. Und deshalb kommt Gott in diese Welt, um Frieden zu machen. Und er wirbt um unsere Versöhnung mit sich. Damit beginnt alles. Und Weihnachten heißt, dass Gott wirbt. Er wirbt um sie, er wirbt um mich, er wirbt um uns. Und wir bitten Sie, die Frage ernsthaft zu bedenken. Und die stelle ich uns allen. Wollen wir uns mit Gott versöhnen? Wollen wir uns darauf einlassen? Wollen wir auf ihn zugehen und ihm eine Chance geben? Das ist der Sinn der Adventszeit. Der Sinn der Zeit vor Weihnachten, sich diese Frage zu stellen. Ernsthaft. Egal, ob Sie Sterndeuter sind oder Hete oder gar nichts von dem. Es geht uns alle an. Die Frage stellt sich uns allen und wir bitten Sie, geben Sie Gott eine Chance. Stellen Sie die Frage ernsthaft. Das ist einfach zu wichtig, es ist zu großartig, es ist zu bedeutend, um es zu verpassen. Also verpassen Sie nicht Weihnachten. Es geht so schnell, es geht uns allen so. Es gibt so viele Dinge, die so wichtig scheinen, aber das Entscheidende, das Wichtige, es ist kleiner und leiser. Verpassen Sie es nicht. Ich möchte zum Schluss beten. Ich möchte mit Gott reden und ihm danken. Ihm danken für Weihnachten und ihm bitten, dass Weihnachten bei uns ankommt und dass wir bei Gott ankommen. Und wenn Sie einen ähnlichen Wunsch verspüren, dann lade ich Sie ein, sich das Gebet, was ich gleich spreche, zu eigen zu machen, indem Sie einfach am Ende Amen sagen. Amen heißt so viel wie, das ist gewiss wahr oder so soll es sein. Wenn Sie noch nicht so genau wissen, was Sie vom Beten halten sollen, dann bitte ich Sie, lehnen Sie sich zurück, hören Sie einfach nur zu. Das ist völlig in Ordnung. Ich bete. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du einer von uns bist, in diese Welt kommst, ganz Mensch wirst und doch ganz Gott bist. Danke, dass es dich zu uns zieht und dass du uns nahe sein möchtest. Teilhaben an unserem Leben. Und wir bitten dich für dieses Weihnachtsfest, dass wir es erleben, vielleicht zum allerersten Mal, vielleicht auch zum erneuten Mal, dass du da bist. Komm du bei uns an, lass es Weihnachten werden. Darum bitten wir dich. Amen.